herzlich willkommen zu Mareiles unregelmäßigen Taschenpodcast What's in Your Bag. Mein heutiger Gast ist Ute Kohn. Hallo Ute.
Hallo Mareile.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ute ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie hat zwei Titel im Septime Verlag veröffentlicht. Satans Spielfeld, das ich auch gelesen habe, ein aufregendes Buch, auch ein sehr berührendes Buch. Und Poor Dogs aus einer deiner Arbeitswelten, Ute, wie ich das richtig verstehe. Ja. Genau, beide Bücher kann ich natürlich sehr empfehlen. Ich verlinke das nachher in den Shownotes, da könnt ihr euch dann weiter informieren. Ute ist auch eine meiner Facebook-Freundinnen. Und es ist immer so aufregend und witzig, finde ich, wenn man sich irgendwie kennt, weil man sich folgt, weil man auch wirklich gerne verfolgt, was der andere veröffentlicht und auch gerne kommentiert. Und irgendwann sitzt man sich gegenüber und ich habe das durch das Podcast jetzt schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Und es ist immer witzig, weil man hat eine gewisse Vertrautheit, man weiß Dinge übereinander. Ja. Man fremdelt aber auch andererseits, weil man kennt sich ja überhaupt nicht. Ein bisschen, ne?
Also eine kleine. Ich fremdle es eigentlich überhaupt nicht, weil für mich ist so ein fließender Übergang aus der virtuellen Welt in die wirkliche. Also man unterscheidet es gar nicht mehr so. Also die Gefühle, die ich habe, die transportiere ich von der virtuellen jetzt auf jeden Fall in die wirkliche.
Ich auch, auf jeden Fall. Ich freue mich trotzdem. Ich finde es immer wirklich cool, dass das Internet mir auch tolle Leute beschert. Tolle Leute und ihre tollen Taschen.
Ja.
Oder die Tasche liegt schon da. Man hat echt immer gleich so Lust, reinzugreifen und zu gucken, weil das so aufregend ist, dass man wirklich jemand in die Tasche gucken kann.
Ja, und vor allem bin ich keine Frau, die sich nicht in die Tasche greifen lässt. Nee, meine kleinen Jardin Secret, meine kleinen geheimen Gärten, die liegen woanders. Aber in die Tasche, ich finde das sogar aufregend, wenn ich sage, magst du mal gucken, was ich da, also da müsste eigentlich da vorne in der kleinen Seitentasche sein oder so, ne?
Ja.
Und Männer reagieren da ganz irritiert drauf, weil sie sagen, du bist die erste Frau, die ist in die Tasche, was, nee, das kann doch nicht sein, ne?
Ja, stell dir mal vor, ich habe auch eine.
Aber wahrscheinlich sage ich das, weil ich weiß, dass kein Mann es wagen würde, da hineinzugreifen.
Ja, es ist nämlich doch, also ich finde, es ist doch was verdammt Intimes, eine Tasche. Wir sind hier schon so weit gewesen in einer Folge, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich ein Symbol für Vagina, also dieser Verschluss und man steckt Dinge rein, man holt sie wieder raus. Also mit der Tasche kann man anscheinend sehr viel, also wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, aber man kann, glaube ich, auf jeden Fall Intimität damit verbinden.
Ist ja auch von einigen Künstlerinnen schon so umgesetzt worden, absolut, ne? In Form von der Pochette und dann ja auch mit dem Clips verschlossen und so. Ne?
Auf jeden Fall bewahren wir schon Geheimnisse auf und die Idee hinter meinem Podcast ist ja, dass ich möchte, dass wir Frauen anfangen, diese Geheimnisse mehr mitzuteilen, miteinander zu teilen, um uns gegenseitig zu ermutigen, mit unseren Geschichten zu bereichern, um uns auch gegenseitig ein bisschen zu emanzipieren und ein Netzwerk zu schaffen, um zu sehen, hey, bei ihr läuft es genauso. Vielleicht ist es dann ganz normal, dass ich das manchmal so empfinde. Oder ach, so macht sie das. Ja gut, das kann ich ja übernehmen. Ne? Ja. Ich finde, wir geizen da manchmal noch. Und das finde ich schade. Und deswegen, Ute, jetzt schauen wir mal in deine Tasche. Sie ist aus Leder.
Ja, aber erstmal diese zur erotischen Dimension der Tasche. Da wollte ich noch was sagen, weil ich glaube, es gibt eigentlich keine erotischere Tasche als diese hier.
Du wirklich?
Ja, dieser Bone hier, den ich hier halten kann, greifen kann. Ja, Das wappnet mich eigentlich für den Tag und gibt mir immer so ein gutes Gefühl, wenn ich rausgehe. Da bin ich stark. Und es ist eine Sinnlichkeit, dass dieser Knochen, der mit Silber belegt ist. Ja.
Unglaublich.
Und das, ist der Klang.
Ein Knochen?
Ja, ist ein Knochen.
Also der Griff von Otis Tasche ist ein geschwungener, in Hornform geschwungener Knochen mit Silberbeschlag. Mhm,
genau.
Irre.
Ja. Die Tasche gibt es nicht mehr.
Nee, ne?
Also du kannst die Vintage kaufen, aber sie gibt es nicht mehr, also im Geschäft zu erwerben.
Ein kleines, irres Teil.
Ja, das ist meine Spezialität. Also ich sammle ja so Vintage-Designer-Sachen und hatte da natürlich auch immer sehr, sehr gute Quellen. Also in Paris bin ich zum Beispiel zweimal im Jahr zum Verkauf der Obdachlosenhilfe und von der AIDS-Hilfe gegangen. Und da waren die großen Designer, haben dort immer ganz wunderbare Sachen gespendet.
Ja, das ist aber ein guter Tipp. Gibt's das noch?
Ich weiß es nicht, ob es das noch gibt, aber inzwischen wird ja alles geplündert. Also das ist kaum mehr ein guter Deal. Aber damals, ich habe zum Beispiel aus der Kollektion die Tom Ford gemacht hat für Yves Saint Laurent aus einer weißen Kollektion. Da habe ich ein Seidenkleid, das mit Bustier, das vorne bis zum Knie geht und hinten lang ist. Und dann mit Broderie von Le Sage, mit Federn bestickt alles innen, wow, hinten. Ja, das ist ganz toll. Und das von also Tom Ford für Yves Saint Laurent. Und das war, darf ich gar nicht sagen, wie viel ich dafür bezahlt habe. Nichts. Also das ist ganz, ganz wenig. Wirklich, wirklich irre, wenig. Ach, ja.
Wir verlinken das trotzdem. Mhm. Vielleicht kann man sich da trotzdem noch was abschauen.
Ja, auf jeden und Fall solche Sachen sammle ich. Und ich hatte auch immer gute Quellen, als es bei eBay noch ging. Und habe dann selbst auch gekauft und weiterverkauft und gesammelt und so weiter. Und die schönsten Stücke habe ich eben behalten. Und die kombiniere ich immer neu. Also ich bin überhaupt keine Käuferin, die jetzt saisonal ihre Taschen kauft und immer wieder eine neue. Und das neueste Modell, das interessiert mich nicht. Also,
aber die ist deine Hauptbegleiterin, ja. Und hältst du dich an diesem Griff auch manchmal fest?
Ja, den umklammere ich schon manchmal. Manchmal vor Wut, manchmal vor, vor Lust, je nachdem. Ja, aber es ist halt einfach so eine treue Begleiterin. Ich bin auch ein sehr treuer Mensch. Also meine Freundschaften halten sehr lang und ich bin auch den Gegenständen verbunden. Ne? Und das ist halt. Also ich sag jetzt mal die Marke, es ist Yves Saint Laurent, weil ich bewundere halt, also Yves Saint Laurent habe ich immer bewundert. Ich habe ihn auch in Paris mal in der Oper gesehen und da hatte ich dann auch noch, auch Vintage, ein Vintage-Kleid von ihm an und hatte ein Vintage-Tuch zum Turban gebunden und Vintage-Ohrringe von Yves Saint Laurent und ich laufe dann an ihm vorbei. Er hat wirklich geguckt, ich glaube, er hat geguckt, er hat irgendwas erkannt.
Ach cool. Und ja, wie du mir gerade verraten hast, bist du nicht nur den Gegenständen treu, mhm, und vor allem der Tasche treu, sondern du lässt Frauen, andere Frauen in, mhm, deine Tasche greifen.
Ja, darfst du gerne machen. Okay. Du bist wählerisch.
Ich bin wählerisch. Ja. Ah, ich habe ein kleines, ist das dein Portemonnaie?
Ja, nee, das ist, das sind meine Schlüssel.
Ah, die Schlüssel.
Mhm. Okay. Das habe ich aber auch schon ewig und das siehst du ja, es ist auch schon abgenutzt und geknickt und zwar bin ich da mal, als ich in meine Wäschekammer gegangen bin, die so wohne in so einem Bungalow und da geht man in den Garten raus und dann in so eine Wäschekammer, so typisch 60er Jahre mäßig und habe dann wieder 3-4 Sachen zugleich gemacht und hatte den Schlüssel dann Schloss stecken und habe dann dieses Etui eingeklemmt in der Tür. Und seither ist es beschädigt. Okay, und sowas mag ich aber. Ich lasse es nicht reparieren, weil es erinnert natürlich auch dran, dass alles irgendwie vergänglich ist und alles Blessuren hat. Ich finde, das sollte man sich auch mal gelegentlich in Erinnerung rufen.
Absolut. Die Japaner, die feiern das ja sogar. Mhm. Das Geschirr steigt ja im Wert, wenn es kleine Risse hat. Das finde ich wunderbar. Ute, was für Schlösser öffnest du mit deinen Schlüsseln? Weil Schlüssel sind, glaube ich, was jede Frau, fast jede Frau hat einen Schlüsselbund in ihrer Tasche. Ja. Und was mich interessiert, ist natürlich, was öffnest du für Türen mit deinen Schlüsseln?
Ist das jetzt symbolisch gemeint, metaphorisch oder was meinst du?
Oh, wie du denkst.
Der Schlüssel also, zu den Herzen zum Beispiel?
Nein. Der Schlüssel zum Herzen sein oder zum Auto? Wie viele Autos fährst du?
Ja,
wie
das
viele,
ist jetzt von meinem... von meiner Hofanfahrt dieses Jahr, dieser, habe ich nur eins davon, darf ich nicht verlieren. Dann mein Haustürschlüssel, das ist mein Gartentürchenschlüssel. Und dann einer von den beiden ist ein Zentralschlüssel und das ist der Briefkastenschlüssel.
Okay.
Ja, mehr habe ich da nicht. Autoschlüssel habe ich extra. Den hat aber jetzt gerade mein Sohn, weil der mich ja gefahren hat.
Okay, das heißt, du hast Kinder und du wohnst in einem Haus. Hm? Genau. Wahrscheinlich noch mit deinen Kindern? Oder?
Nee.
Die sind schon aus dem Haus.
Ja, meine Tochter ist noch da. Mein Sohn, der wohnt mal da, mal dort, weil er also in zwei Ländern studiert und also Paris Saint-Germain und dann wieder in Potsdam und mal auch zu Hause. Kommt drauf an.
Ja. Du hast eine Verbindung zu Paris?
Ja.
Woher kommt die oder?
Meine Verbindung zu Paris, also das, der Vater meiner Kinder ist Franzose und ich bin damals, da hat Paris gerufen, ganz Paris träumt von der Liebe und dann war ich weg. Und dann war ich eben sehr lange in Frankreich und das muss ich sagen, das hat einfach mein Erwachsenenleben geprägt und meine Liebe zu Frankreich ist ganz, ganz groß und intensiv und ich bin ja auch ganz oft dort und meine Kinder, mein Sohn fühlt sich sowieso als Franzose, weil er die meiste Zeit dort gelebt hat und weil er das einfach, die ganze Kultur, das Essen, das ist für ihn befremdlich hier nach wie vor.
Ach wirklich, seit wann seid ihr wieder hier?
Ja, schon seit 2008, ja. Aber, aber trotzdem ist es für ihn, Frankreich, das ist prägend, ja.
Wieso seid ihr zurückgekommen?
Aus verschiedenen Gründen.
Okay. Mhm.
Und meine Tochter, die sieht aus schon mal wie eine Französin. Und
das sieht wirklich toll aus.
Ja.
Dann haben wir jetzt deinen Schlüsselbund untersucht, ein bisschen erfahren über deine, wo du gelebt hast und wo du gewohnt hast. Dann wühle ich mal weiter, oder?
Ja, mach.
Wir haben hier erstmal die Gegenstände, die lege ich jetzt mal auf den Tisch. Ladegerät, Personalausweis, die Geschichte haben wir jetzt natürlich schon berührt. Du hast französische...
Ich habe einen Personalausweis dabei, weil mein Reisepass meine ich, weil mein Personalausweis abgelaufen ist und ich erst, wie das in Berlin so üblich ist, in ein paar Wochen einen Termin habe, ne? Obwohl ich ja schon vor Monaten da angefragt habe. Also vor allem zwischen Frankreich halt und Deutschland, ne?
Aber im Moment vermutlich nicht.
Ja, im Moment nicht.
Das ist ja leider etwas eingeschränkt. Würdest du sagen, dass deine französische, deine Erfahrung als Französin, dein Frauenbild oder dein Frausein mitgeprägt?
Auf jeden Fall. Also ich habe das vor allem gemerkt während meiner Schwangerschaften. Der Arzt in Frankreich achtet extrem darauf, ob du zunimmst, wie du zunimmst. Also darfst du auf keinen Fall zu viel zunehmen und auf keinen Fall mehr als 12 Kilo.
What?
Ja. Das ist so. Also du musst wirklich jeden Monat auf die Waage und dann sagt er, jetzt aber weniger. Also so geht das nicht.
Okay, und
so,
hat er da medizinische Erklärungen dafür? Ja, oder ist das mehr was Ästhetisches?
Ja, es wird medizinisch begründet, ist aber sicherlich auch ästhetisch motiviert, weil man möchte natürlich, dass man ganz schnell wieder, dass die Frauen ganz schnell wieder fit sind und gut aussehen. Und also bei mir war das so, bei meiner Tochter, da hatte ich irgendwie 4 Tage nach der Geburt irgendwie 4 Kilo noch zu viel. Und daraufhin hat die Großmutter meiner Kinder gesagt, als ich eine Mascarpone-Creme gegessen habe, aber so wirst du deine Figur nicht mehr finden. Da wirst du die nicht mehr zurückkriegen. Und okay, jetzt aber erst doppelt. Ne? Aber das, man achtet eben extrem drauf, dass man wieder sofort gut aussieht und gepflegt ist. Und, aber das finde ich auch nicht schlimm, weil das hat natürlich auch mit einer Disziplin zu tun. Und Disziplin ist auch was für mich einen wichtigen Wert darstellt. Ich hätte ohne Disziplin bestimmte Dinge einfach nicht geschafft.
Also ich denke schon, dass man das am Ende besser selber definiert oder entscheidet.
Ja, natürlich. Ne? Und es war natürlich auch eine andere Zeit noch. Ich meine, der Begriff Bodyshaming, der existierte da nicht.
Nee, das ist klar. Ja.
Und aber ich gehe auch grundsätzlich nicht nach Normen, also nach Begriffen, die en vogue sind oder wie auch immer. Ich meine, ich forme mir selbst ein Bild und das wird bereichert von irgendwelchen Aspekten, aber letztlich ist es eine ganze individualistische Auffassung unserer Welt, ja, die immer wieder mal etwas einfließt, aber ich lasse mir nichts oktroyieren.
Ich sehe dein Portemonnaie hier liegen, grün, aus Leder. Es ist interessant, über Geld zu sprechen. Weil es ist natürlich, bei uns ist ja immer besonders die Frage, inwiefern kommen wir für unser eigenes Einkommen auf, inwiefern besteht die Abhängigkeit? Mhm. Das ist für Frauen, glaube ich, immer noch ein stark auch belastetes Thema.
Ja,
ich finde es auch ein sehr sensibles Thema, weil der Gender Pay Gap auch schmerzhaft ist. Mhm. Also ich finde es durchaus immer wieder schmerzhaft zu sehen, dass zum Beispiel mein Mann immer wieder mehr Gage bekommt, obwohl wir ähnlich alt sind und inzwischen, glaube ich, auch ähnlich viel Erfahrung, ist das einfach so. Und deswegen finde ich spannend, wenn Frauen es schaffen, sich darüber auszutauschen vermehrt. Wie mache ich das? Wie organisiere ich das? Wie komme ich klar? Wie gehe ich auch mit der Abhängigkeit, wenn sie da ist, um? Habe ich da vielleicht irgendwie Empfehlungen? Hast du irgendwie Lust, uns da was dazu zu erzählen, wie du mit dem Thema Geld umgehst?
Ja, das Vernetzen ist extrem wichtig und da vor allem ohne Scheu, dass man sich, wie du sagst, eben auch austauscht. Und das ist ja im Journalismus genauso, dass manche dann erstmal auf der Hut sind und sagen, sage ich jetzt lieber nicht, weil sonst will die vielleicht auch und vielleicht kriegt dann ich keinen Auftrag mehr, weil die dann auch noch und das Budget ist dann zu knapp oder irgendwie sowas. Ne? Aber letztlich zahlt sich das für alle einfach aus, wenn ich damit offen umgehe und anderen eben auch die Möglichkeit gebe, solange das natürlich eine Win-Win-Geschichte ist und eine Wechselseitigkeit hat. Ja? Also es gibt natürlich auch Leute, die sich Vorteile abzapfen wollen, ohne dafür selbst etwas zu geben. Und das, ich finde, das in der Freundschaft kann man da, ist ja normal, großzügig sein und da rechnet man nicht damit, dass einem irgendwas zurückgezahlt wird oder wie auch immer. Aber auf einer geschäftlichen Ebene, auf einer bekannten Ebene, da sollte man schon einfach auch schauen, dass da ein Gleichgewicht ist.
Ja, oder auch in einer kollegialen Beziehung. Ne?
Aber das ist in den Geisteswissenschaften oder sag mal in unserem Kulturbranche ja auch nicht so verbreitet, dass dieses überhaupt das als Business zu begreifen.
Nee, ich fürchte, Dumping ist eigentlich in keiner Branche so beliebt und ständig betrieben, wie in diesen künstlerisch, also je künstlerischer die Branche eigentlich wird, glaube ich, desto grausamer wird das. Und ich muss sagen, dass ich da inzwischen sehr starke Sensibilität dafür entwickelt habe, dass ich kann nicht mehr umsonst arbeiten. Mhm. Ich kann es nicht mehr. Ja. Ne? Es gibt ja bei uns ständig, könnte man gerne in tollen Filmprojekten, aber leider, aber du bist dann gesehen oder veröffentliche doch mal hier so einen Text, aber leider, aber du wirst dann gelesen. Ja. Ich kann es nicht mehr. Also ich finde das so schmerzhaft inzwischen. Also gib mir 20 Euro, dann können wir reden.
Ja. Es ist ja so ohnehin so, ein altbekanntes Thema, ne? Dass man in dieser Branche verlangt, dass man sich irgendwie unter Beweis stellt. Und ich bin ja auch eine Quereinsteigerin, ne? Und habe am Anfang auch ganz viele Sachen da umsonst geschrieben und einfach um publik zu werden. Und dachte mir auch immer, was ist denn das für eine Branche? Ich habe Tagessätze in der Beratung gehabt, die waren bei ne? Und dann hier jetzt, ja. Es gibt eben auch ganz viele, die das dann eben so machen. Die dann sagen, okay, wenn du es nicht machst, dann schreibe ich das. Und dann so schaukelt sich das dann hoch. Ne? Und davon profitieren, das sind natürlich dann diejenigen, die publizieren. Ne? Also die Zeitungen, Zeitschriften, wie auch immer. Also da müsste man schon auch konsequenter sein und dann eben sagen, nee, also ich mache nichts mehr umsonst. Außer fürs Kulturmag. Für die mache ich das, weil das sind Leute, die ich so als Team sehe und die einfach mich auch unterstützen. Und da ist einfach, weil mir das Spaß macht und weil ich da auch selbst was einbringen kann. Ob ich da jetzt irgendwie zu Hause sitze, mir einen Film angucke oder ein Buch lese oder dann noch einen Text dazu schreibe, das ist aus Sympathie einfach. Ne?
Ausnahmen bestätigen immer die Regel, finde ich. Ne? Aber insgesamt, glaube ich, ist das ein Thema, worüber wir Frauen immer wieder reden sollten, dass man sehr schnell eben da reingerät, auch dadurch, wie unsere Biografien so geprägt sind, Babypause, wieder reinkommen, diese Dinge, ne? Dass man in Gefahr läuft, da sich ein bisschen ausboten zu lassen, um oben mitschwimmen zu können.
Mein Ladekabel habe ich natürlich auch immer dabei, ne?
Ach, sei froh, dass du es immer dabei hast, ey. Ich vergesse es schon nicht. Und das ist ein ziemlich großes Problem.
Ja, leg das mal am besten hier rüber. Mein Ladekabel, weil ich ja durch die Interviews, ich mache ja alles mit dem iPhone. Ich nehme alles mit dem iPhone auf und da kann es schon mal vorkommen, dass ich vorher noch irgendwo sitze und dann eben noch mal schnell aufladen muss. Nicht, dass mir dann in einer ganz wichtigen Situation dann die Batterie leer ist oder ich nicht auf Flugmodus gestellt habe oder sowas, ne? Und das dann plötzlich die Aufnahme stoppt.
Oh, herrlich.
Ja. Aber es hat natürlich auch so einen Kitzel, ne? Also ich denke mir, bei jedem Gespräch bin ich mal so, also nicht aufgeregt wegen des Gesprächs, weil das mag ich sehr gerne eben mit Menschen, mir unbekannten Menschen sprechen. Und sie sind mir ja gar nicht unbekannt, weil ich bereite mich so intensiv vor, dass ich eigentlich schon sehr vertraut bin damit. Aber dann im Gespräch zu denken, oh Gott, nimm das jetzt auf, mal drauf gucken, bewegt sich das noch und so.
Das brauchst du, dann bist du Adrenalin-Junkie, würde ich mal sagen.
Ja, doch, bin ich.
Ja, bist du?
Ja, bin ich. Auf jeden Fall. Und das ist aber, das finde ich aber gut, weil ich meine, danach sinkt dann dieses Level so dermaßen, dann bin ich vollkommen ausgepowert, aber einfach happy eben auch, ne? So, das ist so mein Kick, ne? Andere brauchen Champagne, Champagne, warum nicht, ne? Aber mein Kick ist es einfach immer wieder neue Leute zu treffen und oder überhaupt was zu explorieren, überhaupt was Neues zu entdecken, diese Neugier. Nichts mehr als immer den gleichen Sermon, den gleichen Senf, das ist nichts für mich. Hm?
Wie machst du das Entdecken? Hast du spezielle Techniken, die du sagst, die würdest du als Entdeckerin, als Menschenentdeckerin anwenden?
Meine eigene mangelnde Menschenkenntnis. Ja. Meine Tochter sagte mir, ich bin sehr naiv. Das mag sein, das wurde mir auch schon mehrfach gesagt. Aber ich habe in der Tat keine Menschenkenntnis, weil ich sehr analytisch bin. Also ich habe zwar einen Instinkt, dem ich viel mehr trauen sollte und vertrauen sollte, weil letztlich erweist sich der Instinkt als derjenige, der eigentlich mich am besten leiten würde im Leben. Ja, aber wie so oft handle ich dann doch dagegen. Ich überanalysiere dann. Ja? Und ich versuche das dann zu rationalisieren und dann komme ich in eine andere Richtung. Aber im Gespräch ist das gut, weil du kannst dann Leute dann eben auch, du kommst auf irgendeinen Punkt in deren Leben, in deren Werk, in dem, was sie geschaffen haben, woran sie arbeiten, hast ja irgendwas rausgefunden, recherchiert, analysiert und dann konfrontierst du die damit. Und dann denken die erstmal, also manche, ne, die auf der Hut sind, was will die jetzt? Will die mich jetzt reinlegen oder was ist da jetzt, was ist da los? Aber dann merke ich das und da setzt dann aber dann doch meine, sagen wir mal, schon so meine Emotionalität ein. Dann gebe ich denen zu verstehen, ey, ich bin nicht hier, um dich reinzulegen. Das sage ich natürlich nicht, sondern ich erzähle was von mir. Und dann wissen die, okay, die hat auch was erlebt oder die weiß es. Und ich meine, wer meine Sachen kennt, weiß ohnehin, dass ich genug erlebt habe, ja. Um mich nicht über andere Menschen irgendwie zu mokieren, lustig zu machen oder die reinlegen zu wollen, liegt mir wirklich fern. Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass jeder in einem optimalen oder in einem besonderen Licht, sagen wir in einem besonderen, das andere klingt zu Businessman, in besonderen Licht präsentiert wird.
Das klingt total interessant, als würdest du erstmal so ein Bild entwerfen von jemandem durch deine Analyse und Vorbereitung und dann würdest du den anderen einfach mit diesem Bild konfrontieren und der müsste sich dann so abstrampeln an diesem Bild und dadurch würde er sich offenbaren. Das klingt eigentlich super.
Ich hoffe ja nicht, dass die das Gefühl haben, dass sie sich abstrampeln. Ne? Also,
im guten Sinne. Ja, ja. Wenn man plötzlich mit sich selber konfrontiert wird, mit einer Version von sich selber, dann muss man ja irgendwie damit so umgehen, stelle ich mir vor. Ne? Also will ich das sein? Bin ich das überhaupt? Oder sieht sie das jetzt richtig? Und dann schon ist man dabei, weil die Kunst ist ja, die Leute also ein bisschen aus sich rauszulocken oder ja, was zu erfahren, was nicht, der andere sich vielleicht nicht vorgenommen hat, zu sagen.
Es kommt natürlich dann auch zu dem Punkt der Autorisierung. Also manche möchten ja auch die Gespräche dann autorisieren, bevor sie publiziert werden. Aber das sind vor allem Leute, die unsicher sind, die wirklich ängstlich sind und die so ihr Bild beherrschen wollen, dass sie einfach schon wieder uninteressant werden. Ja? Es gibt auch Profis, bei denen die sagen dann, okay, ich möchte es autorisieren, einfach weil es zum Prozess dazu gehört. Ja? Und dann korrigieren die nicht viel. Aber es gibt schon gerade jüngere Leute, sind viel ängstlicher als die Älteren.
Ja, ja, ich bin vermutlich auch wahnsinnig ängstlich. Also bei mir ist auch meine Agentin, die bei jedem Interview sagt, du schickst mir das vorher und die da ganz genau guckt und bei uns herrscht eine große Vorsicht auch, ne, weil man ja irgendwie so schnell ins Fettnäpfchen trippt oder auch weil die Erfahrung nicht so groß ist, sich vielleicht zu äußern. Also ich finde, Interviews sind auch wirklich aufregend und sehr tricky, weil es sind ja auch irgendwie Verkaufsgespräche auf eine Weise, ne? Also für uns Schauspieler zumindest, weil wir uns ja ständig verkaufen. Vielleicht ist das für andere.
Ja, aber das ist dann zu vordringlich. Das ist dann wirklich, was besser verkauft eigentlich, ist eben eine, wenn man mit einer Selbstverständlichkeit sich unterhält und etwas preisgibt und spielerisch ist und oder auch mal, ja, wenn eine Vielfalt in einem Gespräch drin ist, ne? Und sobald der Gedanke des sich Verkaufens dahinter steht, wird es zu eindimensional, ne? Das ist ja im Schauspiel wahrscheinlich ähnlich.
Ja, natürlich. Dann kommt ja auch nur dieses vorgefertigte Bild zutage, mit dem du deine Interviewpartner einfach konfrontierst.
Nein, aber das ist ja auch nicht eindimensional, ne?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich finde die Technik einfach gut.
Der andere Pol ist ja eben die Schriftstellerei. Und das ist natürlich auch was, ja, ich habe das vor ein paar Jahren einfach gesagt, so, was willst du jetzt? Ein Umbruch gehabt da im Leben eben und ein Buch schreiben, ja. Und dann habe ich mir hingesetzt und habe das gemacht und dann eben das Zweite. Und das macht mir natürlich total viel Spaß, weil ich da total frei sein kann, ne?
Wie lange hast du geschrieben?
Das kann ich so, das kann ich wirklich nicht sagen, weil frag mal meine Kinder, wie lange, Mama, du warst jetzt den ganzen Tag hier gesessen und wieso, ich bin doch gerade erst hier rein. Also deswegen, da verliere ich wirklich das Zeitempfinden. Ja, also das kann ich so nicht sagen, kann ich da wirklich nicht sagen.
Ach, irre. Mhm. Und hast du dann, wie lange hast du gebraucht, bis du zu einem Ergebnis oder zu einem ersten Entwurf gekommen bist?
Eine halbe Stunde. Ja, also ich weiß noch genau, wie ich da saß in einem Sessel und dann das wie so ein Roadmovie aufgeschrieben habe, also das Satan-Spielfeld, ne? Und hat dann die Struktur. Ich hatte die einzelnen Bilder und das war, da denke ich zum Beispiel sehr filmisch. Mhm. Also ich setze mich hin und das ist so szenisch dann eben, ne?
Ah, das
und deswegen springe ich
ja.
auch, deswegen springe ich auch rein in die nächsten Kapitel, mhm. ne? Das ist immer, ich habe ein Bild vor Augen und springe da rein. Das ist auch bei mir so im Traum zum Beispiel. Der Traum ist für mich wirklich so ein zweites Leben. Also es ist völlig wild. Ich liebe es einzuschlafen und zu träumen, weil das sind einfach so wahnsinnige irre Welten, die ich da erobere.
Ja, ist Wahnsinn manchmal, oder? Hast du luzide Träume oder kommen die von selber?
Was meinst du mit kommen die von selbst?
Also luzide Träume sind ja diese Gefühle, ne?
Ja.
Dass man praktisch die Träume mit beeinflussen kann oder auch führen kann. Und,
ja, das kommt drauf an, aber ich kann die dann schon, wenn ich in so einer Halbwachphase bin, die dann fortsetzen. Also
ja?
Das kann ich.
Ja, dann halb luzides Träumen.
Mm-hmm.
Ja, ich finde auch.
Und das macht ja am meisten Spaß dann, ne? Also gerade wenn es, selbst wenn es irgendwas Gefährliches ist, es macht einfach Spaß, weil du weißt, wenn ich das jetzt fortführe, es kann mich nie tödlich treffen. Aber der Thrill ist da. Ja.
Gut, interessant. Bei mir ist immer so, dass ich das Gefühl habe, meine ganzen unterdrückten, tags so gut unterdrückten und unter Verschluss gehaltenen dunklen Seite, die kommen nachts, die werden manchmal so mächtig, aber wenn ich dann aufwache, dann verschwinden sie irgendwie wieder. Dass ich denke, wow, oh Gott, wo war ich wieder? Kennst du das auch?
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ich genieße das sehr.
In deiner Arbeit? Oder ist
das ist so eine zweite Welt einfach, ja. Also das, was ich an Ratio brauche, aber meine Ratio ist ja auch immer irgendwie gefärbt mit irgendwas Kreativem, Wilden oder so, ne? Aber der Traum selbst, das ist einfach eine andere schöne Welt. Und das sollte man kultivieren. Man sollte sich das wirklich kultivieren.
Je nachdem, ich bin immer super froh, wenn ich wieder aufwache.
Bloß, es ist einfach so schade, dass man eines nicht steuern kann, nämlich dieses Fliegen. Ich weiß nicht, wie oft du das hattest, aber ich hatte das, glaube ich, 3-mal, dass ich geträumt habe, ich kann fliegen. Und dass ich mit so einer Leichtigkeit abgehoben bin. Also ich lief die Straße entlang, bin dann hoch, war da oben und ich habe immer gedacht, ja, ich kann das. Und alle haben mich angeguckt und gesagt, nee, wir könnten wir nicht. Ich fliege jetzt sofort wieder weg. Ja,
ja, als Kind.
Und das ist einfach Wahnsinn, ne?
Ja, aber ich glaube, ich kann es nicht mehr. Also habe ich verlernt. Aber als Kind, easy. Also sogar im
Wachsenen. Nee, auch im Erwachsenenalter. Aber als Kind habe ich es tatsächlich versucht. Also ein Wunder, dass mir nichts passiert ist.
Ja?
Ne? Ich weiß noch genau, als ich auf so ein Mäuerchen draufgestiegen bin. Also Mäuerchen, mehrere Meter hoch, ne? Und dann gesagt habe, so, also das muss ich schaffen. Ich muss es schaffen zu fliegen. Ich weiß, dass ich das kann. Und ich bin runtergesprungen. Und beim 10. Mal war ich überzeugt davon, dass ich geflogen bin. Und ich stand dann da und bin nach Hause und habe meinem Vater erzählt, so, Papa, heute bin ich geflogen. Und der so, ja, ich meine, der war schon einiges gewohnt von mir.
Na gut, dass du nicht, dass du dir nichts gebrochen hast,
ja.
Hat den Vater das, nicht.
Also ohnehin ein Wunder, dass ich also so relativ unbeschadet aus vielen Situationen herausgekommen bin. Ne? Apropos hier, ne, aus Situationen. Ich habe ja immer eine Metrokarte dabei.
Stimmt, das ist eine kleine Metrokarte.
Ja, Weil das einfach mein geliebtes Paris ist und da so viele Gerüche und Gedanken und Gefühle hochkommen. Und aber auch eine Warnung, denn da war ich schwanger mit meinem Sohn. Ja, hatte ich einen Termin in der Werbeagentur. Und zwar, oh ja genau, erstmal die Werbeagentur, das war so toll. Ich war so stolz drauf, dass die mich eingeladen haben, war eine der besten Agenturen. Ich wollte da eigentlich unbedingt arbeiten, das zum Thema Frauen, ne? Musste dann erstmal das Hindernis Metro. Ich war schon schwanger. Und stand dann auf dem Metrobahnsteig und trug grüne Wildlederschuhe. Und plötzlich fällt mir der Schuh ins Gleis. Und ja, ich habe da irgendwie, ich war nervös, habe das rumgewippt und irgendwie passte der nicht richtig dann. Und dann ist der mir ins Gleis gefallen. Und ich wollte da runterklettern und wollte mir den holen. Und ich meine, die Metro ist ja nicht so wie in Berlin, das ist ja alles schnell getaktet, ne? Und dann kam ein Typ her und hat mich abgehalten davon und ging runter, blitzschnell, hat mir den Schuh hochgeholt. Und dann fuhr die Metro ein, ne? Ja.
Okay.
Ich werde diesen Menschen nie vergessen. Danke, wo auch immer er ist. Und dann bin ich eben zur Defense gefahren in dieser Agentur und traf diesen Chef von dieser großen Agentur und habe ihm dann meine Idee vorgestellt, so get the ball rolling und dann so eine Ameise, die auf einer Holzkugel saß und hat so einen Künstler befreundet da gemacht. Und der fand es so toll ich habe da so meinen Verkaufsspeech da eben gemacht, ne? Und wir melden uns, ich habe nicht mehr mit dem gerechnet, ne? Und dann war ich im Krankenhaus, von meinem Sohn, dann zweiter Tag nach der Geburt oder so, Telefon klingelt, hier ist die Assistentin von Monsieur Mlana und Tralana und so. Und ja, wann können Sie anfangen bei uns? Ne, ich gesagt, ja, ich bin gerade im Krankenhaus und gerade von meinem Sohn entbunden. Und das war's.
Ja.
Ne? Aber nicht jetzt kein Bedauern. Das klingt jetzt nach Bedauern, natürlich. Aber ich habe so viele Umbrüche im Leben gehabt. Ich hätte niemals, niemals 30 Jahre irgendwo einen Job machen können. Sondern ich finde das gerade gut. Das ist wie der Traum meine Parallelwelt ist. So ist eben auch dieser Wechsel, die radikalen Umbrüche im Leben. Das klingt klischeehaft, aber ich begreife das inzwischen wirklich als eine Chance. Mhm. Ja? Jetzt bin ich in diesem Bereich, aber ich spüre schon wieder, wie ich wühle, wie ich suche. Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist das? Da gibt es doch irgendwelche Schwachstellen oder das ist doch nicht normal, das. Oder das ist so eine klitzekleine Welt. Der kennt den, wird da rezensiert, weil er die Frau von und der und den kennt und mit dem verheiratet ist und dann überhaupt, aber so direkt wird es natürlich nie gesagt. Man macht das immer über Bande, man spielt über Bande. Und das finde ich aber irgendwie, das macht das Milieu eben auch einerseits stark, weil sich das natürlich immer in den gleichen Gruppierungen bis auf ein paar einzelne Elemente immer wieder stabil bleibt, gleich bleibt, aber auch schwach, weil das ist überhaupt nicht innovativ. Also da ist jedes Geschäftsleben, also ein Business außerhalb des Verlagswesens oder einfach viel, viel kühner, wagemutiger und auch innovationsfreudiger. Außer jetzt, kleine Verlage halt.
Ja, entschuldige, du sprichst jetzt von deinem Beruf als Autorin.
Ja, genau.
Und von dem, nicht vom journalistischen Bereich, sondern von dem Verlagswesen.
Ja, aber auch vom Journalismus. Mhm. Genauso. Okay. Genauso. Ja. Also da gibt es ja auch bestimmte Stimmen und die sich da in ihren Kreisen bewegen und man darf da nicht dagegen an. Man darf nicht, das ist für mich schon mal, das ist mir vollkommen egal. Ich komme von außen, ich mache, was ich will.
Ja, merkwürdig, überall gibt es immer so komische ungeschriebene Gesetze und Menschen, die anscheinend ein Wissen besitzen, von dem wir natürlich leider keine Ahnung haben. Und die dann immer sagen, ja, geht nicht, weil ist so. Das ist eines dieser Gesetze, an das man da. Und wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, du bist wieder vor so eine, du hast da wieder so eine Grenzerfahrung, da sagt wieder einer,
Das prickelt. Das fordert mich heraus. Das kitzelt. Ich weiß, dass ich dann irgendwas tun muss. Das ist auch so das Spiel mit dem Feuer. Ich liebe das Spiel mit dem Feuer. Ich weiß, okay, kann mir was passieren, kann mir einer sagen, okay, pff, dann schreibst du eben nicht bei uns oder so. Okay, dann schreibe ich halt nicht bei euch, ist mir egal. Ich bin eine freie Stimme. Du hast es ja vielleicht mitgekriegt auf Facebook, dass mir Leute gesagt haben, oh, also, dass du jetzt für den schreibst und jetzt auch noch für das ist für mich jetzt der Grund, dass ich unsere Facebook-Freundschaft beende. So what? Ja, aber in dem Moment bin ich natürlich nicht so cool. Das kommt erst danach. In dem Moment, mir liegt an den Menschen dann. Da ist ja auch eine Verbundenheit. Die haben meine Bücher gelesen oder es ist dies und das ein Kontakt zustande gekommen. Also schreibe ich dann auch. Habe ich ja auch gemacht. Ja, das ist so eine, und da bin ich auch froh, dass ich das bewahrt habe, diese Raw Power. Ja, dass ich dann sagen kann, okay, ihr könnt mich mal malen. Meinst du kannst das? Ich bin eine Wanderin durch die Welten. Ich kam aus einem Milieu, wo wir nichts hatten. Aber ich weiß was, mein Gott. Ja, ich habe eine Yves Saint Laurent Tasche. Ich werde es auch nicht verhehlen. Es gibt so viele Pharisäer, die so tun, als ob, die auf Kommunisten machen und in Wirklichkeit die Mami und Papi haben oder das und das und dann, sobald sie die Gelegenheit haben, die Kohle aber abzocken und das dann auch verkaufen, vielleicht als so eine Robin Hood-Attitüde. Das liegt mir fern. Nein, ich sehe es einfach so, Leben ist eine Art Migration. Aber ich mokiere mich jetzt nicht, ne? Sondern ich wandere durch die Welten. Wer weiß, wo ich morgen bin. Morgen kann wieder irgendwas passieren und oder auch nicht. Und das sollte man einfach mal begreifen. Und dann wächst auch die Toleranz für andere.
Du hast ja eben erwähnt, dass du schon einige Umbrüche erlebt hast und auch immer wieder offensichtlich die Erfahrung gemacht hast, dass du dich neu gefunden hast, neu stabilisiert hast, neu entdeckt hast. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die man sich auf diesem Weg auch mit aneignet. Ne? Und ich denke, wenn man die nie gemacht hat, ist die Angst größer, alles zu verlieren.
Ja, ich hatte mal einen Podcast mit einer jungen Frau, die so um die 30 ist. Und die hat mir sehr viel über Angst erzählt. Und ja, und wie kannst du das, wie konntest du das nach dem, was du erlebt hast, dass du keine Angst hast und vom Leben, vor den Männern und so weiter, ja? Also vielleicht sollte ich das mal erwähnen. Also ich meine, dass ich da wirklich mit 12 Jahren vom Vater meiner besten Freundinnen vergewaltigt wurde und dann das über Jahre auch immer wieder da so eine Missbrauchssituation bestand. Und das war extrem schwierig für mich, da rauszukommen. Ich hatte auch sehr viele Schmerzen, sehr viele psychosomatische Probleme und über Jahre. Ja, das geht nicht spurlos an einem vorbei, das ist schon klar, ja. Aber ich habe das geschafft, mich zu häuten, mich zu entwickeln. Und ich denke, das, was ich da geschafft habe, da rauszukommen aus dieser Geschichte und auch meine eigene Seite zu sehen, auch das, wie etwas auf mich abgefärbt hat, wie so diese Täter-Opfer-Konstellation, diese Annahme von Tätermerkmalen auch in ausweglosen Situationen, das kann ich heute alles reflektieren, ja. Und das kann ich aber auch anderen Menschen vermitteln. Also ich bin überhaupt keine Manichäerin, ich bin keine Schwarz-Weiß-Denkerin. Man kann Probleme nur lösen, wenn du immer deinen eigenen Anteil an etwas erkennst und deine Fehlerhaftigkeit und deine Stärken und deine Nuancen einfach, ja. Und dieses sich entwickeln, dieses Evolving, das finde ich ganz wichtig. Und das möchte ich auch also über meine Bücher transportieren, eine schonungslose Ehrlichkeit mir selbst gegenüber.
Ja, ich kann an dieser Stelle dein Buch wirklich nur wahnsinnig empfehlen. Ich habe es gelesen, Satans Spielfeld, da bearbeitest du, ich glaube, in einer doch fiktiven Geschichte, die aber wirklich sehr, sehr unter die Haut geht. Also ich musste das Buch ein paar Mal weglegen, weil es einen, überfordert hat, auch in einer sehr, sehr guten Weise. Ich habe auch diese filmischen Aspekte, die du eben erwähnt hast, total gesehen. Also das manchmal wie so eine totale Nahaufnahme, dann geht das wieder raus. Aber das kann man da wirklich mitnehmen, also die Eigenrolle, sich damit auch auseinanderzusetzen. Das fand ich unglaublich mutig und sehr, sehr stark, also eben nicht in der Opferrolle zu bleiben und zu sagen, ich bin hier, mir ist Schreckliches widerfahren, was sicherlich der Fall ist, sondern wie ist es dazu gekommen, dass ich Teil dieser Sache wurde, ne? Sich damit auseinanderzusetzen und so dann rauszukommen und gerade da rauszukommen. Also ja. So habe ich es verstanden. Ja. Korrigiere mich
unbedingt. Nein, liegt es fern, dich da in irgendeiner Form zu korrigieren, weil das ist, kommt ja auf jede Leserin an, wie man was wahrnimmt auch. Aber genau das ist mir eigentlich zum Vorwurf gemacht worden, beziehungsweise damit kann man, glaube ich, nicht umgehen, in bestimmten feministischen Kreisen zumindest.
Das ist das, was mich so unglaublich dran stört. Mhm. Ich habe auch mal so einen Shitstorm erfahren, jetzt in viel kleinerem Rahmen. Aber da habe ich, als dieser Hashtag gerade so aufkam, habe ich meine Geschichte beschrieben am Theater. Und die könnte man wirklich, natürlich könnte man sie absolut unter dieser Perspektive betrachten, aber ich habe sie anders betrachtet. Ich habe auch gesagt, es hat mir aber auch Spaß gemacht, da nackt zu stehen und fotografiert zu werden. Ja. Sorry.
Ja, warum nicht? Natürlich.
Ich sehe trotzdem, dass ich da irgendwie benutzt wurde, aber das Benutztwerden hat auch seine Aspekte in dem Fall. Es ist ja jetzt ein kleiner... Und das stört mich manchmal und ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Nee. Wenn wir uns immer in dieser Opferrolle definieren, wir Frauen, wie wollen wir uns dann entwickeln? Ja. Wie wollen wir diesen Schritt machen, den du beschreibst, aus Fehlern zu lernen? In diesem Sinne würde ich jetzt noch einen letzten kleinen Gegenstand aus deiner Tasche zaubern, die wir jetzt ein bisschen hier die vergessen haben. Ja, das
war. Du kannst auch in die Seitentaschen hier was
da so. Also, das müssen wir doch jetzt noch.
Klar.
Ein wunderschöner Lippenstift in einem Brave Nude. Ich brauche eine Brille.
Was steht denn da drauf? Was ist denn da? Brave Nude.
Brave Nude. Ja. Das ist aber ein schöner Korallenton.
Angelina's
Belief. Oh yeah.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da hat mich meine Freundin davon überzeugt, von der Marke. Das ist, verwenden wohl die Profis.
Ja?
Love heißt die.
Fällt da unter Profi?
Ja, meine
Freundin. Die Lippenprofis.
Ach so, nee. Meine Freundin Sonja, die ist ganz top Make-up-Artist. Ja?
Okay.
Die mir auch meine Haare macht und die... eben super, also ganz, also für Stars eben auch, ne?
Ah ja, und ich bin leider noch nicht damit in Berührung gekommen.
Ja, und die haben wir dann mal bei DM entdeckt. Inzwischen gibt es die Marke da nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, das musst du kaufen, das ist super, das ist genauso besser als Chanel und Shiseido und so weiter.
Ach, wirklich?
Und deswegen habe ich mir da zwei gekauft. Und aber die Markennamen, die Namen sind ja auch immer so ganz witzig, tolle. Brave News, Angelina's Belief.
Hast du immer einen Lippenstift dabei?
Ja.
Ja?
Auch mit Maske brauche ich das Gefühl. Also ich bin früher auch nie, habe ich mal gesagt, ohne Mascara und Lippenstift gehe ich nicht aus dem Haus. Inzwischen gehe ich allerdings oft ohne Lippenstift aus dem Haus. Den habe ich zwar in der Tasche, aber ich trage ihn nicht auf.
Nee, ja, klar. Auch nicht mehr.
Ja, aber das Gefühl ist trotzdem, also da fühle ich mich nude, aber nicht brave, wenn ich das mache.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ach, vielen Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir für diese Einladung.
Ja.
Und euch natürlich für eure Geduld.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Ich werde alles, worüber wir gesprochen haben, en Detail, die Lippenstiftmarke, die tollen Bücher, nochmal in den Shownotes verlinken. Lest Satansspielfeld. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen.
Purdox auch.
Das haben wir jetzt wirklich nur gestreift. Ja. Aber berührt es auch die Arbeitswelten. Lest es einfach auch. Bis bald. Ciao.
Tschüss.